Ja, ich freue mich, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Es ist auch schön, dass jetzt die Tage wieder länger sind und so haben wir auch mal ein bisschen mehr von Bern kennengelernt, sogar schon eine Runde ums Bundeshaus heute noch gedreht. Also, ich muss sagen, für uns Thurgauer ist das wirklich eine ganz andere Welt hier. Das ist wirklich richtige Schweiz. Ja, ich möchte auch noch beten. Herr, wir loben dich und preisen dich, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen. Wir danken dir für diese Gemeinde in Bern. Wir danken dir, was du hier getan hast. Wir danken dir, dass du uns auch bewahrt hast auf der Reise, dass wir rechtzeitig angekommen sind. Und jetzt wollen wir diesen Abend auch in deine Hände legen. Schenke du Gnade und Friede und dass du mir die richtigen Worte gibst und dass du uns allen offene Ohren und offene Herzen schenkst. Amen. Das Thema heißt Briefe an Timotheus, Paulus, Kind im Glauben. Und ich lese mal die ersten zwei Verse des ersten Timotheusbriefes. Da steht: Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unseren Herrn. Ist das nicht eine wunderbare Aussage, dass Paulus den Timotheus sein Kind im Glauben nennt? Und würden wir uns nicht auch wünschen, dass wir einen solchen geistlichen Vater haben, der sozusagen ein Vorbild für uns ist, der uns auf unserer geistlichen Entwicklung begleitet, der uns ermutigt, aber auch ermahnt und immer mehr Schritt für Schritt Verantwortung überträgt, bis wir zur vollen geistlichen Reife hinwachsen. Und ich muss sagen, ich bin Gott so dankbar, dass er mir immer wieder Vorbilder über den Weg geschickt hat, Väter oder auch Frauen in Christo, ja, von denen ich lernen konnte. Auch wenn ich vielleicht nicht so eine enge Verbindung gehabt habe wie mit dieser Timotheus, so konnte ich sie doch beobachten und von ihnen lernen. Und natürlich dürfen auch wir uns fragen, kann auch ich jemand ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter sein? Und ich glaube, dass Geschwister, die mit dem Herrn wandeln, die eine Freude im Herrn haben und sich auch ernsthaft für junge Leute interessieren, die werden hier auch immer wieder offene Türen finden. Und wenn du selbst keinen solchen geistlichen Vater hast, dann lies doch einfach mal diesen Timotheusbrief oder die Timotheusbriefe ganz für dich persönlich. Setz einfach mal deinen Namen anstelle von Timotheus ein und dann wird dieser Brief ganz besonders zu dir reden. Wir wollen uns mit den Briefen an Timotheus beschäftigen, aber vor allem wollen wir uns heute mit Timotheus selbst beschäftigen. Seinen Werdegang, wie er Paulus kennengelernt hat, ja, und wie er letztendlich einen Lebensüberblick über sein Leben geben. Wie begann nun alles? Wir finden das in der Apostelgeschichte 14. Und zwar gab es da mal eine kleine Stadt, Lystra. Und dort lebte eine gläubige jüdische Frau mit Namen Eunike. Und diese Stadt liegt auf dem Gebiet der heutigen Türkei, also 250 Kilometer südlich von Ankara. Und auf der Landkarte finden wir heute noch die Stadt Konya, die in der Bibel als Ikonion bezeichnet wurde. Und die liegt eben in der Nähe von Lystra. Und Lystra, das ist schon lange verschüttet und bisher hat sich auch noch kein Archäologe die Mühe gemacht, diese Stadt wieder auszugraben, weil es gäbe auch nicht viel zu sehen. Die Stadt liegt 1400 Meter hoch, die Sommer sind heiß und trocken, ist eine karge Gegend, die vor allem für die Schafzucht geeignet ist. Lystra hatte einen Zeus-Tempel, aber keine Synagoge. Und jetzt können wir uns schon fragen, was machte da eine jüdische Frau in dieser Stadt? Und dann war diese Eunike noch verheiratet mit einem griechischen Mann, einem Heiden. Also warum heiratete eine gläubige Jüdin einen Heiden? War es Liebe? War es wirtschaftliche Not? Ihr Mann war eine bekannte Persönlichkeit in der Gegend. Ihre Mutter Lois wohnte ebenfalls bei ihnen. Aber zumindest akzeptierte dieser Mann den Glauben seiner Frau. Und Eunike gebar einen Sohn und nannte ihn Timotheus, was übersetzt heißt Ehre Gottes. Und das Kind wurde nicht beschnitten. Ja, ist jetzt die Quizfrage, war Timotheus ein Jude? Heute wäre es so, wenn die Mutter eine Jüdin ist, dann ist der Sohn automatisch auch ein Jude. Aber damals war nach der Tora eine Mischehe nicht zulässig. Und das Kind eines Heiden war kein Jude, außer wenn der Vater zum Judentum konvertierte und sich beschneiden ließ. Und diese Heirat mit einem Ungläubigen wirft sicherlich viele Probleme auf. Auch diese Lebensgeschichte von Eunike, ja, hat viele Fragezeichen, die wir erst einmal im Himmel erfahren dürfen. Ja, nun wuchs Timotheus in dieser Kleinstadt auf und seine Mutter Eunike und Großmutter Lois hatten einen aufrichtigen Glauben und führten ihn in die heiligen Schriften des Alten Testaments ein. Und diese Frauen, die machten auf Paulus einen solchen Eindruck, dass er ihren Namen erwähnte. Und zwar im 2. Timotheus 1, Vers 5 schreibt er: Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und 2. Timotheus 3, Vers 15: Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also diese Frauen, die hatten eine lebendige Beziehung zu Gott. Sie kannten ihre Bibel sehr gut und sie weckten auch in dem Timotheus eine Sehnsucht nach Gott. Einer Frau ist es ja nicht erlaubt, in der Gemeinde zu lehren, aber sie darf ihre Kinder unterweisen. Und wir sehen, was eine gläubige Mutter, eine gläubige Großmutter bewirken können. Und durch seinen Vater lernt er auch die griechische Sprache und griechische Kultur kennenlernen, weil die Einwohner dort in Lystra, die sprachen ja Lykaonisch. Und dadurch wurde Timotheus wunderbar für seinen Dienst vorbereitet. Als nun Timotheus ein junger Mann war, da kamen zwei jüdische Männer nach Lystra. Und sie verkündigten das Evangelium, dass eben das, was Mose und die Propheten vorhergesagt haben, sich nun in Jesus Christus erfüllt hat. Gott ist Mensch geworden. Der Messias ist gekommen und starb für unsere Sünden am Kreuz, damit sich die Menschen bekehren und von der Finsternis zum Licht, damit sie Buße tun und durch das Blut Jesu Vergebung der Sünden empfangen. Und so steht es auch im 1. Timotheus 2, Vers 3, weil Gott, unser Retter, unser Heiland will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der, welcher diese Botschaft verkündigte, hieß Paulus und sein Begleiter Barnabas. Und als Paulus predigte, sah er nun, dass ein Mann gelähmt war. Und dieser hörte aufmerksam zu, was Paulus sagte. Und als Paulus bemerkte, dass dieser Glauben hatte, geheilt zu werden, dann steht in Apostelgeschichte 14,10, da sprach Paulus mit lauter Stimme: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Und als die Volksmenge sah, was durch Paulus geschehen war, brach ein Tumult los. Und die Leute riefen auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. Ja, und dann kam sogar noch der Priester vom Zeus-Tempel angelaufen und wollte ihnen Stiere und Kränze opfern. Ja, und da schritten Paulus und Barnabas ein, sie zerrissen ihre Kleider und konnten gerade nur mit größter Menge die Volksmenge auch beruhigen und davon abhalten, dass sie ihnen opferten. Also wir sehen auch, in welchem heidnischen Umfeld dieser Timotheus aufgewachsen ist, wie verstrickt diese Menschen in den Götzendienst war. Und dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 14, 19. Es kam aber aus Antiochia und Ikonion Juden an, und nachdem sie die Volksmenge überredeten und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein, und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und auch da merken wir wieder, wie oft schwenkt eigentlich so eine momentane Begeisterung wieder um in Verfolgung und blanken Hass. Aber trotzdem kam es zu einer großen Erweckung. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt haben, beteten sie mit Fasten und befahlen sie den Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien, und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia. Ja, bei dieser Gemeindegründung, da war wohl Timotheus mit dabei. Das können wir einfach auch deswegen sagen, weil Paulus ihn sein echtes Kind im Glauben nennt. Auch wenn Timotheus hier noch nicht erwähnt wird. Aber er hat sich durch die Predigt des Paulus bekehrt. Und er wurde durch das Evangelium geistlich gezeugt zum neuen Leben. Er wurde von Neuem geboren. Und Paulus kehrte schließlich nach Antiochia zurück. Und nun kam er auf seiner zweiten Missionsreise wieder durch Lystra. Und das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 16. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Also hier wird nun Timotheus das erste Mal im Neuen Testament erwähnt und auch seine Familie. Und dann heißt es im zweiten Vers, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und in Ikonion. Also Timotheus ist bereits aufgefallen, er hatte sich in zwei Gemeinden bewährt, dort mitgearbeitet, und nun beschließt Paulus, diesen Timotheus mitzunehmen. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Und das war jetzt eben eine Entscheidung, die Timotheus' Leben grundlegend verändern sollte. Er durfte nun unterwegs sein mit den großen Apostel und Evangelisten Paulus. Er durfte ihn begleiten auf seiner zweiten Missionsreise. Er durfte mit ihm nach Europa gehen und miterleben, wie die Gemeinden in Philippi, in Thessalonik, in Beröa, in Athen, in Korinth und Ephesus entstanden. Aber warum wollte Paulus diesen Timotheus mitnehmen? Er hatte ja erst zuvor schon schlechte Erfahrungen mit einem jungen Mann gemacht, und zwar Johannes Markus. Also diesen Markus, der später das Markus-Evangelium verfasste, weil der machte sich bei der ersten Missionsreise von den Socken. Er kehrte zurück in die Heimat, sonderte sich von Paulus und Barnabas ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und deswegen kam es sogar zu einem handfesten Streit zwischen Paulus und Barnabas, weil Barnabas wollte dem Markus noch eine Chance geben, aber Paulus blieb hart. Und das führte sogar dazu, dass die beiden Apostel getrennte Wege gingen. Also warum ging Paulus nochmals ein Risiko ein mit solch einem jungen Mann? Und vor allem war dieser Timotheus ja ein Mensch, der eher verzagt ist, eher kränklich. Und so einen Kerl auf eine gefährliche und strapaziöse Reise mitzunehmen. In 1. Timotheus 5, Vers 23 heißt es, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Der Grund war, dass Paulus etwas bei diesem jungen Mann entdeckte, was er bei keinem anderen gefunden hatte. 2. Timotheus 1, Vers 5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Timotheus war echt. Er war eben kein Heuchler. Er hatte die Gesinnung Christi in sich, wie es auch im Philipperbrief heißt. Und dort beschreibt Paulus auch in Kapitel 2, Vers 19, diesen Timotheus und seine Eigenschaften. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Also dieser Timotheus hatte die gleiche Gesinnung, das gleiche Herz wie der Paulus. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesus Christus ist. Also auch ein weiteres Kennzeichen war, dass Timotheus selbstlos war. Dass ihm die anderen wichtiger war als sein eigener Vorteil. Und dann sagt er, ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Er war sozusagen wie ein Sohn an der Seite des Vaters. Und diese Eigenschaften, die waren Paulus so wertvoll, dass er dieses Risiko einging und ihn mitnahm. Und Timotheus, der war vielleicht 15 bis 20 Jahre jünger als Paulus. Ja, war als Timotheus einfach nur ein Zuschauer, ein Laufbursche, ein Diener von Paulus? Nein, Timotheus, das war ein vollwertiger Mitarbeiter. Er hatte mit Paulus und Silas Gebetsgemeinschaft. Er durfte selbst das Evangelium verkünden und Gemeinden betreuen. Zum Beispiel in Römer 16, 21 sagt Paulus, es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter. In Philipper 1, Vers 1 beginnt Paulus und Timotheus, Knechte Christo Jesu. Also Paulus stellt diesen Timotheus sogar auf die gleiche Stufe. Und sie durften gemeinsam vielleicht 20 Jahre gemeinsam dem Herrn dienen. Timotheus war nun aber auch ein Theologiestudent bei Paulus. Ja, und wie ist das bei uns, wenn wir Theologie studieren? Dann hören wir viele Vorträge, studieren die Bibel und andere Bücher, schreiben Prüfungen, machen vielleicht nochmal ein Praktikum. Aber wenn ein jüdischer Schüler sich einen Rabbi suchte und dieser ihn aufnahm, dann wollte der Schüler natürlich auch etwas lernen. Aber er suchte sich vor allem einen Rabbi, der ihm ein Vorbild war. Und er wollte so werden wie sein Rabbi. Und es war damals üblich, dass ein jüdischer Schüler bei seinem Rabbi lebte, mit ihm reiste und ihn Tag und Nacht beobachten konnte. Und so ein Vorbild war eben auch Paulus. Und Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und da müssen wir uns natürlich schon selbst fragen, könnte ich so ein Vorbild für einen jungen Menschen sein? Gerade noch jemand, der bei mir lebt, der mich Tag und Nacht beobachten kann. Aber diese Art, auch das Wissen weiterzugeben, das war auch die Methode von Jesus. Er hatte nicht einfach eine Bibelschule gegründet, sondern er nahm seine Jünger 3 Jahre mit auf die Reise. Er verbrachte 3 Jahre mit seinen Jüngern Zeit. Und dort konnten auch sie ihn Tag und Nacht beobachten, wie er lebte, wie er reagierte, was er sprach. Ja, und wurde ihm dann zum Vorbild. Und nun kehren wir zurück in Apostelgeschichte 16. Und nun beginnt die Reise des Timotheus. Und zwar ab Vers 6. Dort wird einfach in wenigen Versen beschrieben, wie sie jetzt von Lystra nach Troas zogen. Und das war ungefähr eine Strecke von circa 600 Kilometer. Und vermutlich waren sie noch zu Fuß unterwegs. Und der Weg, der führte von dem Landesinneren der heutigen Türkei, also bis ans Ägäische Meer, ganz in den Westen der Türkei. Troas, das liegt in der Nähe von der antiken Stadt Troja. Das heißt, sie waren sicherlich einen Monat zu Fuß unterwegs. Und ich muss schon sagen, wenn ich das höre, dann hätte ich gerade selbst wieder Lust, loszuwandern. Wir haben ja schon einige Urlaube gemacht, wo wir so von Ort zu Ort gewandert sind. Und das ist einfach so schön, dann hat man viel Zeit nachzudenken, ja, auch zu beten. Und Paulus und seine Begleiter, die konnten auch mal das verarbeiten, was hinter ihnen lag. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Paulus in Lystra gesteinigt wurde, dass man ihn auch dort mal umbringen wollte. Sie konnten für die neu entstandenen Gemeinden beten. Sie konnten dafür beten, dass Gott ihnen auch offene Türen in den nächsten Orten schenkt. Und nun verwehrte ihnen ja der Heilige Geist den Zugang nach Asien. Und nun werden sie nach Mazedonien gerufen. Apostelgeschichte 16, Vers 9. Es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, kommt herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Übrigens, das wir, das ist noch ein ganz interessantes Detail. Plötzlich schreibt Lukas hier in der Apostelgeschichte von wir. Also ab diesem Vers war Lukas höchstpersönlich mit auf dieser Reise dabei. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tags nach Neapolis. Sie segelten nun los und war es die erste Seefahrt des Timotheus. Die Bibel verschweigt uns gnädigerweise, ob Timotheus seekrank geworden ist. Ja, und sie segelten eben an dieser kleinen Insel Samothrake vorbei, die aber ein 1600 Meter hohes, eindrückliches Bergmassiv hat. Ja, und dann setzten sie eben in Neapolis den Fuß auf das europäische Festland. Das hatte eigentlich unglaubliche Konsequenzen für unsere europäische Geschichte. Das Christentum, der christliche Glaube kam nach Europa. Ja, und von da ging es dann weiter nach Philippi. Und dann kennen wir ja auch alle diese Bekehrungsgeschichte von der Purpurkrämerin Lydia. Aber auch da in Philippi spürten sie wieder die Verfolgung. Als Paulus den Wahrsagegeist aus einer Magd austrieb, wurden Paulus und Silas geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Timotheus und Lukas wurden verschont, vielleicht weil sie Griechen waren oder sich bei öffentlichen Auftritten im Hintergrund hielten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Timotheus nicht so der lautstarke Straßenevangelist war. Und dann kam eben diese dramatische Bekehrung des Kerkermeisters in Philippi und die Gemeinde in Philippi entstand. Und wenn wir dann in Apostelgeschichte 17 weitergehen, reisten sie weiter nach Thessalonich. Paulus predigt dort 3 Wochen in der Synagoge und einige Juden und Griechen kommen wieder zum Glauben. Auch in Thessalonich entsteht eine neue Gemeinde, aber auch hier kommt wieder Widerstand. Der Feind schläft nicht. Die Juden werden eifersüchtig und zetteln einen Volksaufstand an. Paulus und Silas werden in der Nacht weggeschickt, da es zu gefährlich wurde. Sie ziehen weiter nach Beröa und evangelisieren auch dort in der Synagoge. In Apostelgeschichte 17, Vers 11, da steht ja dann dieser wunderbare Vers. Diese, also die Juden von Beröa, waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und beunruhigten und erregten die Volksmenge. Da sandten aber die Brüder sogleich dem Paulus fort, dass er nach dem Meer hingehe, aber sowohl Silas als Timotheus blieben dort. Hier wird nun Timotheus das zweite Mal in der Bibel erwähnt. Und nun betreute er schon selbstständig mit Silas die Gemeinde weiter. Also wir sehen so, wie Timotheus in den Dienst hineinwächst. Paulus war inzwischen in Athen, hielt dort seine berühmte Predigt auf dem Areopag. Und dann bekommt Timotheus den Befehl, nachzukommen. Und als er dann in Athen eintrifft, bekommt er den ersten großen Auftrag für ihn. Und zwar macht Paulus sich große Sorgen um die Gemeinde in Thessalonich. Blieben sie standhaft in der Verfolgung? Waren sie verzweifelt? Und nun senden sie Timotheus alleine los, dass er in das 300 Kilometer entfernte Thessalonich geht, um den Zustand der Gemeinde zu erfahren. Aber auch um die Gemeinde zu trösten, um sie im Glauben zu festigen. Ja, was würdest du sagen, wenn du einen solchen Auftrag bekommen würdest? Geh in ein Land, wo Christen verfolgt werden, und tröste du dort die Gemeinde. Da würdest du doch sagen, ja, was ich? Ich ganz alleine, das kann ich doch gar nicht, das ist doch viel zu gefährlich. Zum Schluss lande ich noch im Gefängnis. Es gibt ja ein wunderbares Buch von Bruder Andrew von Open Doors, der Schmuggler Gottes, der genau das machte, dass er eben in diese Länder des Ostblocks gegangen ist, ganz alleine, und dort Bibeln hineingeschmuggelt hat und Kontakt mit den Christen dort aufgenommen hatte. Und wir können uns vorstellen, dass Timotheus auf dem Weg sicher viel gebetet hat. Aber das Wunderbare war, dass dann Timotheus erfolgreich war und er mit guter Botschaft aus Thessalonich zurückkommt. Und das lesen wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Verse 5. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Paulus zieht nun weiter nach Korinth. Er blieb 1,5 Jahre in Korinth und es entstand auch dort eine große Gemeinde. Auch Silas und Timotheus arbeiteten in der Gemeinde zu Korinth und predigten auch. Da schreibt er zum Beispiel im 2. Korinther 1, Vers 19, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus. Diese Gemeinde in Korinth, die sollte ja Paulus und seinen Mitarbeitern noch viel Ärger bereiten. Also diese Korinther, die waren ja arrogant, waren sehr fleischlich. Das heißt, sie betrachteten die Dinge aus menschlicher Sicht. Und sie waren einfach von Predigern beeindruckt, die sehr gut reden konnten, wie der Apollos. Und eben gerade das Auftreten von Paulus, aber auch Timotheus, war nicht besonders imposant. Er schreibt ja selbst über sich im 2. Korintherbrief 10, Vers 10, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Und schließlich schickte Paulus auch einmal den Timotheus mit dem 1. Korintherbrief nach Korinth. Und Paulus hatte schon kein gutes Gefühl und nahm ihn in weiser Voraussicht in Schutz. Im 1. Korintherbrief 4, Vers 17 schreibt er, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also er sagt schon, Timotheus ist mein geliebtes und treues Kind. Also er will schon, dass die Gemeinde ihn mit Respekt behandelt. Und in 1. Korinther 16, Vers 10 schreibt er sogar: Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Und trotzdem musste Timotheus bei den eingebildeten Korinthern eine Niederlage einstecken. Und erst Titus konnte dann vermitteln. Und ich glaube, dieser Titus, der auch Grieche war, das war wohl ein härteres Kaliber. Aber nun kam Timotheus neue Herausforderungen gestellt. Und zwar wurde er beauftragt, in Ephesus für Ordnung zu sorgen. Und hier sind wir nun beim ersten Timotheusbrief angelangt. Und ich lese dort die Verse 3 und 4 im ersten Kapitel. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Die Timotheusbriefe, die werden ja zusammen mit dem Titusbrief als Pastoralbrief bezeichnet. Also Pastor, das ist das lateinische Wort für Hirte. Also Timotheusbriefe sind Hirtenbriefe. Und die Bibel, die vergleicht geistliche Leiter oft mit Hirten und die Gläubigen mit Schafe. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade so schmeichelhaft, weil im Volksmund gilt das Schaf als Inbegriff der Feigheit und Dummheit. Und eben die Schafe, aber vielleicht auch manchmal die Gemeinde, können immer wieder Probleme bereiten. Schafe sind sehr eigenwillig, Schafe sind gefräßig, Schafe sind auch manchmal aggressiv zueinander. Sie bringen sich selbst immer wieder in ausweglose Situationen und wissen nicht mehr weiter. Wir denken nur an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wenn Schafe sich selbst überlassen sind, verwahrlosen sie schnell und werden krank. Und deswegen muss der Hirte über sie wachen und für Ordnung sorgen. Und der Schlüsselvers des 1. Timotheus finden wir in Kapitel 3, Vers 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säulen und die Grundfesten der Wahrheit. Ja, es sind die Anweisungen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Diese Anweisungen muss natürlich der Hirte kennen, aber auch die Gemeinde. Weil jeder von uns ist natürlich selbst vor Gott für sein Verhalten verantwortlich. Aber der Hirte hat natürlich eine besondere Verantwortung für die Herde. Er muss die Anweisungen Gottes in der Gemeinde durchsetzen. Ja, notfalls muss er sogar Schafe, die nicht zur Herde gehören, hinaustun. Also dieses Thema, das behandelt ja besonders dann der 2. Timotheusbrief. Also das Ziel des Timotheusbriefes ist ein Führungsleitfaden für den Hirten, für die Personen, die in Verantwortung stehen. Wie führe ich eine Gemeinde richtig? Wie verhalte ich mich in der Gemeinde richtig? Ja, wie muss ich als Leiter einer Gemeinde mich verhalten, aber auch auf mich selbst achten? Was ganz interessant ist, dass im ersten oder in den Timotheusbriefen ganz viele persönliche Ermutigungen an Timotheus drinnen stehen. Also im Titusbrief dagegen finden wir fast kein persönliches Wort an Titus. Also Paulus erteilt im Titusbrief einfach Anweisungen, wie in einem Soldaten, mach dies, mach das. Und Titus, der hat das wahrscheinlich einfach umgesetzt. Aber Timotheus, der war anders. Er war geistlich gesehen ein außergewöhnlicher Mensch, aber er hatte eben einige Eigenschaften, die seinen Dienst sehr schwierig machten. Er war kränklich, körperlich schwach. Er war jung, das lesen wir in 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachtet deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild. Ich meine, er konnte nichts dafür, dass er jung war, aber das war sicher ein Aspekt, dass er von manchen älteren Geschwistern nicht ernst genommen wurde. Dann war er eben ängstlich, 2. Timotheus 1, Vers 7. Wo es eben heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und natürlich auch so Niederlagen, wie er bei den Korinthern einstecken musste, führte vielleicht dazu, dass er ein geringes Selbstbewusstsein hatte. Vielleicht einfach auch mal Minderwertigkeitsgefühle bekam, dachte, das kann ich doch alles nicht und schnell mutlos wurde. Und dann ist es wichtig, dass für jemanden, der so Zweifel hat, dass er immer wieder an seine Berufung erinnert wird. Und auch das macht Paulus zweimal. Im 1. Timotheus 4, Vers 14 sagt er zu ihm, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Wir alle sind Kinder Gottes. Wir alle haben Gnadengaben bekommen und sind auch berufen, Mitarbeiter zu sein. Kennst du deine Berufung? Kennst du auch deine Gnadengaben und lebst du sie auch? Also eine Leitungsposition als Hirte, das stellt eine gewaltige Herausforderung dar. Und das weiß jeder, der in einer Führungsposition ist oder war, oder der viel mit Menschen zu tun hat. Paulus stellt deswegen auch die Gemeindeleitung, die Ältesten, unter einen besonderen Schutz. Das lesen wir in 1. Timotheus 5. Aber es gibt auch noch ein anderes Problem mit Persönlichkeiten, die eher zaghaft sind, ja, sich vielleicht nicht so richtig durchsetzen können. Die neigen natürlich auch dazu, dass sie eher Konflikten aus dem Weg gehen. Und so Menschenfurcht kann dazu führen, dass man die Dinge schleifen lässt und das Wort nicht mehr klar predigt. Und Paulus erinnert Timotheus an seine Pflichten, sich nicht vor der Verantwortung zu drücken und die Gemeinde zu ermahnen. 1. Timotheus 4, Vers 13, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Oder 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Eine weitere Gefahr ist, dass wenn jemand sich nicht so richtig traut, dass er dann plötzlich irgendwann das Versäumte korrigieren will und überreagiert. Dass dann explodiert oder wie man auf Schweizerdeutsch sagt, dass einen verjagt. Und auch da warnt ihn Paulus, 1. Timotheus 5, Vers 1, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder. Und oft kann diese Überreaktion auch dazu führen, dass man gesetzlich wird. Vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, ja, traut man sich gar nichts mehr und versucht irgendwie alles ganz fest in feste Regeln zu pressen. Und ich glaube, nicht umsonst beginnt Paulus den 1. Timotheusbrief auch mit diesem Thema Barmherzigkeit, Vers 2. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Und Paulus zeigt auch im ersten Kapitel, da gibt er ein persönliches Zeugnis, wie barmherzig Gott ihm war. Ja, er bezeichnet sich sogar als den größten Sünder. Und damit will er eigentlich Timotheus sagen, du, Gott war mit mir und mit dir barmherzig. Du brauchst Barmherzigkeit und musst auch anderen gegenüber barmherzig sein und demütig bleiben. Timotheus war auch jung und auch die Jugend birgt natürlich so ihre Gefahren. Eben der Prediger muss sich auch bewahren, dass er rein bleibt und sich nicht befleckt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Timotheus oder einen Prediger nicht irgendwie als einen Superheiligen sehen. Sie sind Menschen wie du und ich und müssen genauso mit ihren Leidenschaften kämpfen. Also dreimal ermahnt Paulus sogar den Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 22, die jugendlichen Begierden aber fliehe. Oder er mahnt zur Keuschheit in 4, Vers 12, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Oder er mahnt zum richtigen Umgang mit dem weiblichen Geschlecht. 5, Vers 2, behandle ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also Timotheus hatte seine Probleme mit Entmutigung, mit Selbstzweifeln, mit Zaghaftigkeit. Ja, und auch immer vielleicht die Gefahr, dass er auch einfach mal resigniert. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir immer stur in der Spur bleiben. Und wenn wir einmal fallen, dann dürfen wir das unserem Herrn Jesus sagen. Und er vergibt uns alle Schuld, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und dann dürfen wir wieder weitergehen. Also letztendlich sind die Timotheusbriefe Briefe zum geistlichen Kampf, Anweisungen zum geistlichen Kampf. Und da schreibt Paulus auch ganz klar im 1. Timotheus 1, Vers 18, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Und in 6, Vers 12 sagt er nochmal, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugnissen. Kämpfe den guten Kampf. Und eine Gemeinde zu leiten ist eine gewaltige Herausforderung. Leiter stehen oft auf sehr einsamen Posten, haben vielleicht nur wenige, denen sie sich anvertrauen können. Deswegen ist es auch wichtig, eine gute Ältestenschaft zu haben, die ein gutes Vertrauensverhältnis untereinander haben. Und doch ist es auch wichtig, dass wir mit unseren Problemen nicht immer Hilfe von Menschen erwarten, sondern zuerst zu unserem Herrn gehen. Und das ist auch ein Zentralthema des 1. Timotheusbriefs, die Gottseligkeit. Also dieser Begriff kommt 8-mal im 1. Timotheusbrief vor. Luther übersetzt das manchmal mit Frömmigkeit. Also eigentlich heißt Gottseligkeit, griechisch Eusebia, das ist eigentlich gar nicht auf Deutsch zu übersetzen in einem Wort, das ist so die richtige Verehrung, die wahre Religion, die Frömmigkeit, aber auch die Ehrfurcht, die Gottesfurcht, aber eben auch die Freude im Herrn, die Gottseligkeit. Dass wir eben in Gott ruhen, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Im 1. Timotheusbrief erfahren wir auch das Geheimnis der Gottseligkeit. 1. Timotheusbrief 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Also die Gottseligkeit, das ist keine Methode, das ist keine Meditationsmethode. Die Gottseligkeit ist eine Person, das ist Jesus Christus. Der 2. Timotheusbrief, der ist ja dann das Testament des Paulus, sein letzter Brief, der uns auch erhalten ist. Und das ist auch ein ganz persönlicher Abschiedsbrief an Timotheus. Und Timotheus hatte mit diesen Briefen einen wunderbaren Wegweiser, der ihn auch nach dem Tod des Paulus sicher ans Ziel bringen konnte. Und jetzt wollen wir uns natürlich fragen, konnte Timotheus dieses Ziel erreichen? War letztendlich sein geistlicher Kampf erfolgreich? Wurde er zu einem Überwinder? Laut Kirchengeschichte wurde er 80 Jahre alt, trotz seines kränklichen Wesens. Und er soll der erste Bischof von Ephesus gewesen sein. Also unter Bischof dürfen wir uns jetzt nicht so einen katholischen Würdenträger vorstellen, sondern das Wort Bischof, das stammt einfach vom griechischen Wort Episkopos ab. Und das finden wir auch im 1. Timotheus 3, Vers 1. Das ist einfach das Wort für Aufseher. Also er war Aufseher, Ältester in der Gemeinde von Ephesus. Und Timotheus starb im Jahre 97 nach Christus. Ja, wenn das stimmt, dann war Timotheus noch am Leben und auch Vorsteher in der Gemeinde von Ephesus, als das erste Sendschreiben der Offenbarung geschrieben wurde. Und das ist natürlich noch ein interessantes Detail. Bei den Offenbarungen 2, Vers 4 heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Hat Timotheus wieder zu dieser ersten Liebe zurückgefunden? Zu Jesus Christus? Ja. Weil auch die Kirchengeschichte beschreibt, dass er keines natürlichen Todes starb. Er starb im Alter von 80 Jahren dem Märtyrertod, nachdem er sich öffentlich einem ausschweifenden heidnischen Fest widersetzt hatte. Und dieser Timotheus, der ist für mich eine ganz große Ermutigung. Weil ich glaube, ich habe so von der Persönlichkeit viele Eigenschaften auch dieses Timotheus. Und das ermutigt mich eben, dass auch Gott einen Menschen trotz seiner Schwachheiten und Unvollkommenheiten, seiner Selbstzweifel gebrauchen kann und sicher ans Ziel bringen kann. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein Verständnis dafür, wer dieser Timotheus war, auch unter welchen Umständen diese Briefe entstanden sind. Ja, und wenn ihr diese Briefe daheim einmal in Ruhe durchlest, dann hat meine Predigt ihr Ziel erreicht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Wir danken dir in ganz besonderer Weise für diese Timotheusbriefe, die so ein Lebensleitfaden sind. Ja, etwas, woran wir uns festhalten können, gerade wenn wir verzagt sind, wenn wir im geistlichen Kampf stehen, wenn wir angefochten sind. Herr, du hältst uns immer wieder auf der Spur, ziehst uns zu dir, dass du uns wieder groß bist, dass wir ja in dieser Gottseligkeit, in dieser Freude in dir leben dürfen. Und Herr, ich bitte dich auch für diese Gemeinde, dass sie diese Gottseligkeit in sich tragen dürfen, dass sie mutig vorangehen dürfen, denn wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Amen.